Herzlich willkommen zum Kreativgelaber-Podcast, dem Podcast für Videografen, One-Man-Bands und Brancheninteressierte. Mein Name ist Max.
Und mein Name ist Moritz. Es freut uns, dass du heute dabei bist.
Ja, hi Maxi, wie geht's dir?
Moritz, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ah, das freut mich sehr. Ja, ich hatte eine gute Woche. Deutlich entspannter als die letzte, deswegen kann ich mich nicht beschweren.
Diesmal ist bei mir der Wurm drin. Ja? Kennst du das, wenn es kein Ende nimmt? Wenn du denkst, es ist bald vorbei und dann kommt wieder was Neues? Was per se gar nicht schlecht ist.
Das sind die schlimmsten Wochen.
Es kommt drauf an, um welche Projekte es geht. Ja? Also, aber im Grunde genommen ist schon gut, busy zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also besser als gar nichts zu tun haben. Ne?
Absolut. Das ist eine gute Überleitung in unser heutiges Thema. Wie finden wir unseren ersten Kunden? Oder besser gesagt, wie hast du deinen ersten Kunden gefunden damals? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, kommt drauf an, bei was. Also meine allerersten Kunden, also ganz, ganz früher, als ich noch so ein kleiner Möchtegern war mit meiner Kamera, die habe ich gefunden quasi über meine Schule. Also darüber habe ich dann immer so ein paar Eventjobs bekommen und sowas. Aber wenn man jetzt wirklich davon redet, von meiner Selbstständigkeit später, dann habe ich meinen ersten Kunden dadurch bekommen. Also ich habe dann mit Musikvideos angefangen. Und da habe ich mir Musiker rausgesucht, die mir gefallen haben. Und bin einfach wirklich, hab mir die Kamera geschnappt, Ausrüstung und bin einfach zu einem Konzert von denen hingefahren und hab das dann gefilmt. Und hab denen dann das gratis geschnitten quasi und denen hat das so gefallen, dass das dann so meine ersten Stammkunden geworden sind. Und daraus hat sich dann immer mehr ergeben. Und genau, so habe ich dann so langsam Fuß gefasst im Bereich Musikvideos.
Und die wussten also quasi gar nicht, dass du sie filmst. Das war dann eher so eine Überraschung.
Ja, ich bin halt hingegangen, hab die gefragt, ob ich das machen kann. Ne?
Okay,
die haben
okay.
Halt ja gesagt. Genau. So hab halt direkt mit Kamera da gestanden. Ne? Ich war halt ready to work. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Weg. Also in Person kann man Menschen ganz gut überzeugen.
Ja.
Das ist wirklich sehr wichtig. Ist natürlich bei Geschäftskunden nicht so einfach. Einfach hinfahren und die so überraschen. Ne? Aber essentiell ist das schon der Way. Also in meinen Augen ist es ein sehr, sehr wichtiger Way, dass man das Persönliche nie außer Augen lässt.
Total, ja. Online oder bei WhatsApp, per E-Mail Nein zu sagen, ist halt deutlich einfacher für die meisten als dann in Person. Das stimmt schon. Das ist ein interessanter Selling Point.
Total. Vor allem, wenn du ja über WhatsApp oder über irgendwelche Nachrichten kriegst du ja auch gar nicht die Arbeitsmoral von einem Menschen mit und so.
Mhm.
Und wenn der in Person vor dir steht und so sein Ding macht, dann merkst du halt auch, wenn die Person Feuer unterm Arsch hat, in Anführungszeichen so, dass das schon cool ist. Ne? Und dann sind die Leute, also in meiner Erfahrung, deutlich schneller überzeugt davon. Also kann ich immer empfehlen, ne, wenn man irgendwie potenzielle Kunden hat, die über Internet kennenlernt oder so, dass man die möglichst schnell dazu bekommt, die in Person kennenzulernen, weil das bringt das Ganze immer direkt auf ein neues Level. Dann haben die auch immer mehr Respekt vor einem, habe ich das Gefühl. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir, ich hatte damals für das Fitnessstudio, in dem ich trainiert hatte, damals ein Video gemacht, weil die so ein Alleinstellungsmerkmal hatten im Vergleich zu anderen Fitnessstudios. Die waren sehr oldschool, die hatten die Wände voll gesprayt. Das hat schon echt einen Charme, weißt du? Und dann habe ich für die einfach mal was abgefilmt, das geschnitten, den Geschenk quasi. Und so kam dann auch schon eins zum anderen. Dann hatte ich immer Wochen später für einen, der dort trainiert hatte, der hatte mich gefragt, ob ich ihn begleiten kann auf seinem Weg zur Bodybuilding-Meisterschaft. Das heißt, wir haben den mit der Kamera so ein bisschen begleitet. Und so kamen dann halt quasi auch die ersten Euros ins Haus. Und ja, von dort an ging es dann eigentlich fast immer per Empfehlung weiter. Weißt du? Also natürlich hat man auch sein Zeugs bei Instagram hochgeladen, bei YouTube und auch geteilt mit seinen Freunden. Und somit wussten dann immer mehr und mehr Leute, dass du jetzt Videos machst und hatten dich dann quasi auch im Hinterkopf. Ne?
Mhm. Ja, sehr cool. Ja, das ist doch mega nice. Also bist du quasi einfach von, ich mache ein kleines Fun-Projekt und gebt denen das auch Spaß, so dazu gekommen, dass Leute dann auf dich zugekommen sind und dich quasi für dein Talent auch bezahlt haben.
Genau, ich habe natürlich trotzdem weiter Videos kostenlos gemacht, auch gerade, wie du sagtest, Musikvideos etc. Ich denke, sehr, sehr viele, die Videografen werden, machen gerne Musikvideos. Ich glaube, da hatten wir in der ersten Folge schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und dass das halt ein super Weg ist, sein Können auf die Probe zu stellen, aber auch quasi kostenlos zu lernen, weißt du, weil die Bands, die freuen sich über ein Musikvideo und für dich ist eine super Möglichkeit, halt ein Video zu produzieren, gerade am Anfang, um dein Reel ein bisschen auszubauen.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man jetzt von ganz am Anfang redet, dann ist das wirklich gut und dann kann man auch nicht wirklich was dagegen sagen, gerade Sachen zu machen. Ne? Also ich bin immer so ein Mensch, ich stelle mich immer sehr doll quer, wenn es um Gratis-Sachen geht, weil halt oft dadurch so ein bisschen die Branche kaputt geht. Ne? Also wir haben ja so ein bisschen so ein Rennen nach unten, so ein Race to the Bottom bei ganz vielen Videografen. Aber wenn du am Anfang deiner Karriere bist, dann ist das eh egal. Ne? Dann machst du deine Videos, du lernst was draus. Vor allem dadurch, dass du es gratis machst, kriegst du halt auch viel mehr Chancen, mit Leuten zu arbeiten, die sonst nicht dich dafür bezahlen würden. Und kannst alleine mit den Referenzen. Die Referenzen sind dann an dem Punkt schon echt teilweise eine richtig gute Bezahlung. Und dadurch kriegst du dann deine Aufträge, mit denen du dann auch Geld verdienst. Du musst nur wissen, ab welchem Punkt du aufhören musst damit. Also du musst die Kurve kriegen, ne? Also von, ja, ich mach das gratis zu, nein, das ist Arbeit.
Ich bin da nicht so ganz strikt wie du. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, an einem Projekt zu arbeiten, was ich sehr feiere und ich krieg dafür kein Geld oder nur die Kosten erstattet, dann überlege ich schon, das zu tun. Gerade wenn es mein Portfolio verbessern kann. Ja, aber prinzipiell hast du natürlich recht. Wenn du eine Leistung erbringst, dann sollte da schon ein gewisser Gegenwert für gezahlt werden. Das stimmt schon.
Ja, also da würde ich dir auch recht geben. Also ich bin auch absolut bereit, für mein Portfolio noch Sachen zu machen. Habe ich auch schon öfter getan, auch noch in naher Zeit, weil es mir da was gebracht hat. Aber halt nicht komplett gratis, sondern halt schon für einen Profit, auch wenn der dann niedrig angesetzt ist, aber halt, weil es halt trotzdem deine Lebenszeit ist und so. Und ich finde diese Wertschätzung da immer wichtig. Aber ich sehe das auf jeden Fall ähnlich. Also ich verstehe deinen Ansatz komplett.
Ja, du hast schon recht. Also man geht ja auch nicht zum Friseur und fragt den, ob was kostenlos macht. Ja, also ist jetzt ein ziemlich plumper Vergleich, aber im Endeffekt, du bringst eine Leistung, das ist etwas, was du dir über Jahre hinweg beibringst. Also es ist schon ein Skill. Es ist nicht einfach nur, ich halte jetzt eine Kamera. Und dementsprechend steckt da halt auch ein gewisser Mehrwert oder kannst du damit einen gewissen Mehrwert produzieren und dieser Wert muss halt bezahlt werden. Das ist ganz klar, natürlich.
Du wirst ja auch nicht nur für deine Arbeitsstunden, Zeit und die Erfahrung bezahlt. Du wirst ja auch für die Ausrüstung bezahlt und sowas. Ne? Weil das ist ja kein günstiger Beruf. Das ist ja keine günstige Unterfangung. So alles kostet ultra viel Geld und so, wenn du dann halt Sachen besitzt, so, dann ist das logischerweise Kapital, was du nutzt für den Kunden und das muss sich halt auch in den Preisen widerspiegeln.
Hatten wir in der letzten Folge, ja. Ja, und so ein super Beispiel ist, also natürlich sind Kameras teuer und alles, was dazu gehört, aber das sind dann auch diese ganzen Kleinigkeiten, die dann nochmal viel, viel mehr Geld kosten. Denk mal an Speicherplatz, was das an Geld kostet. Wenn du hier so eine 4-5 Terabyte...
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, das übersieht man ganz oft, weil also ganz... Ganz viele denken sich dann noch immer so, boah, jetzt in geilerer Qualität shooten, hier RAW shooten oder was auch immer. Und bedenken dann aber gar nicht, dass der Speicherplatz alleine halt einfach ultra die Kosten verursacht. Also ich habe das ja jetzt schon selber, wenn ich jetzt ein Musikvideo filme mit einer Sony, ja, dann bin ich am Ende irgendwie bei 70 Gigabyte oder sowas. Ne? Das ist jetzt nicht wirklich so eine große Aufwendung. Aber wenn ich es mit einer Blackmagic mache oder sowas, dann bin ich am Ende bei 400, 500 Gigabyte mindestens. Ja. Ja, und das ist halt schon mal echt ein großer Unterschied dann, wenn du Speicherplatz für 10 Videos voll machst mit einem, ne? Das muss man halt auch immer bedenken.
Was ich dich fragen wollte, hast du Kunden, für die du quasi die Daten längere Zeit aufbewahrst, also die Videos, und dann später wieder recycelst oder so? Und wenn ja, wie handhabst du das?
Da muss ich sagen, muss ich meine Denkweise noch überarbeiten, weil ich hebe aktuell alles auf. Also ich habe wirklich 20, 30 Terabyte an Daten von alten Videos, zig Jahre alt. Und ich hebe halt alles auf, alle Originaldateien, obwohl die Sachen wahrscheinlich nie wieder gebraucht werden und ich mit den Kunden auch nichts mehr zu tun habe. Aber irgendwie habe ich Angst, sie zu löschen. Ich weiß nicht, was es ist mit mir, aber das fällt mir ganz schwer immer. Aber da muss ich mal ein bisschen aufräumen, weil also essentiell biete ich meinen Kunden immer an, dass ich die Sachen ein Jahr bei mir lagere, egal was es ist. So, das ist immer bei mir schon so inbegriffen. Kommt immer drauf an, ne, wie aufwendig das Projekt halt ist. Aber mir ist aufgefallen, bei einem Jahr ist man immer ganz sicher eigentlich auf der guten Seite so. Wenn dann nochmal irgendwas ist in Zukunft, kann man dann immer nochmal so kommen, so, ah, hier, ich kann dich noch retten, ich hab das noch. Mhm. Ne? Aber ich denke, alles darüber sollte auf jeden Fall nur aus eigenem Ermessen passieren, wie bei mir. Oder halt natürlich durch eine extra Pauschale dafür. Na, weil Daten, das ist halt teuer. Das finde ich immer schwer zu rechtfertigen, Datenkosten. Aber wenn man es den Leuten dann vorrechnet, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Wie siehst du das?
Ein bisschen anders. Ich habe, es ging mir vorher genauso. Ich hatte meine ersten Videos sehr, sehr lange auf den Speichern. Aber irgendwann wird es halt echt viel. Und ich kann mir nicht für jedes Projekt oder jedes zweite, dritte Projekt dann eine neue externe kaufen. Ich habe das jetzt so, dass ich bei den meisten Projekten die Dateien bis zu 6 Monaten drauf habe. Und wenn ich merke, so, da kommt nichts mehr, dann frage ich den Kunden, soll ich sie behalten, ja oder nein? Und wenn es so ist, dann sind das so 5 bis 10 Cent pro Gigabyte, die ich dann einfach monatlich entweder in Rechnung stelle. Oder ich biete dem Kunden halt an, je nachdem, wie viel Terabyte das sind, die Festplatte zu bezahlen.
Ja.
Ne, also er kauft mir dann quasi so eine 5 Terabyte Lazy oder sowas. Da haue ich dann sein ganzes Zeug drauf und die ist dann quasi im Sleep-Mode irgendwo bei mir im Schrank. Ne, das ist halt auch eine Möglichkeit. Die Gigabytes pro Monat zu berechnen, ist natürlich eine coole Einnahmequelle. Da bist du beim Huni pro Terabyte ungefähr.
Das ist smart.
Ist halt nur die Frage, wer will das bezahlen? So, ne? Das sind dann wahrscheinlich eher Kunden, die dann wirklich tonnenweise Material bei dir haben und das wirklich über die Jahre hinweg recycelt haben wollen. Davon gibt es echt zu wenige. So, ne?
Da habe ich jetzt auch nochmal eine spannende Frage zu Daten, Maxi. Wie machst du das, wenn ein Kunde dich nach Rohdaten fragt?
Also das ist ein schwieriges Thema. Wenn ich cool mit dem Kunden bin und das ist ein Freund oder wir sind auf freundschaftlicher Basis, dann überlege ich mir das vielleicht. Wenn das wirklich eine reine Business-Beziehung ist, dann gebe ich das nicht raus. Weil das ist, mal zum Vergleich. Angenommen, du hast den Job, du wirst gefragt, das zu filmen und zu schneiden. So, dann kreierst du dann filmst du etwas, was du auch, wofür du eine Vision hast, was du dann später als Endprodukt zusammenbringen willst. Wenn du jetzt aber deine Rohdaten rausgibst und jemand anderes schneidet das, stell dir vor, er versaut's. Ich glaube, ja, dann könnte später auch auf dich zurückfallen, dass dann vielleicht der Kunde denkt, ach, der hat halt Mistmaterial geliefert. Also ich sehe das ganz kritisch, also ich gebe das ungern raus. Machst du das?
Ja. Nein, also mir geht's genauso. Ich handhabe das genauso. Wurde das auch schon oft gefragt und habe das dann immer wieder rechtfertigen müssen. Bin aber dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass es am einfachsten ist. Ich sage den Kunden dann immer ganz klar, ja, aber du musst halt wissen, ich kann halt die Qualität des Produktes nicht mehr gewährleisten, wenn ich keine Kontrolle mehr habe, die ich ja komplett abgebe, sobald ich dir die Rohdaten gebe. Mhm. Und da ich halt der originale Schöpfer dieser Werkstücke bin quasi, behalte ich mir das vor und dann mache ich halt ein Angebot und dann sage ich, yo, du kannst die Rohdaten haben, die kannst du in Form eines Buyouts haben. Das heißt, ich biete dem Kunden dann quasi an, das zu kaufen von mir, das Footage. Das ist dann auch ein relativ hoher Preis, aber das ist halt auch, wie gesagt, weil das ja einen theoretischen Image-Schaden und sowas beinhaltet, also da ist ja mit Risiko mit reinberechnet und sowas in den Preis dann. Und dann kann er die Rohdaten haben, aber dann halt auch nur mit einer vertraglichen Abmachung, dass mein Name in dem Projekt nicht mehr auftauchen darf.
Ich hatte online mal gelesen, dass viele den Projektpreis, also den Gesamtpreis, den der Kunde dir zahlt für das fertige Projekt, weil er hat ja einen Vertrag mit dir, er kriegt das fertige Video. Also in dem Vertrag steht ja eigentlich nicht drin, er kriegt das Rohmaterial, es sei denn, du änderst das ab.
Ja.
Also er kauft von dir ein fertiges Video. Das heißt, er hat sowieso erstmal gar keinen Anspruch auf das Rohmaterial. Aber ich hatte auch gelesen, dass viele, wenn sie das Rohmaterial mitverkaufen, den gleichen Preis dafür nehmen wie für das Endprodukt. Wäre das bei dir genauso viel oder wäre das sogar noch mehr?
Ist situativ. Kommt drauf an, wie der Kunde drauf ist. Also wie ich den einschätze persönlich. Weil bei manchen weiß man, okay, das Projekt ist jetzt auch nicht so wichtig, ne, und da ist mein Name eh nicht drin. Dann ist das schon immer so ein Ding, so da kann man dann auch was Korrektes machen, wenn man eh weiß, guck mal, irgendein Erklärvideo oder sowas, weißt du, zum Beispiel. Wo du dann weißt, okay, da gibt das jetzt an irgendeinen Freelance-Cutter, der wird das schon okay machen, da stecke ich jetzt nicht emotional drin. Dann denke ich mir auch so, okay, ja, hier, ne, nimm das, das passt schon hier. Aber auch nicht günstig, ne, auch klar, ne, weil Rohdaten, da möchte ich halt auch einfach irgendwie, da fühle ich mich so, als würde ich manchmal so eine altruistische Tätigkeit durchführen. Da möchte ich einfach unterstreichen, dass das halt nicht normal werden soll. So, und, aber bei größeren Sachen, da sage ich wirklich ganz klar, ja, da möchte ich dann je nachdem, aber teilweise sogar noch mehr haben, als das Video dann eigentlich kostet. Weil mit den Rohdaten kannst du halt alles machen. Ja? Das ist ja auch, wie gesagt, das nimmt mich ja komplett aus dem Video raus dann.
Voll. Nochmal zurück zu den Kunden finden und dann Preise dementsprechend anpassen. Das ist ja, du hattest vorhin so schön gesagt, dass man irgendwann merken sollte, wenn man wirklich anfangen sollte, dafür Geld zu verlangen oder einen bestimmten Preis dafür zu verlangen. Und da stimme ich voll mit dir überein. Ja, ich denke, dass gerade bei vielen Leuten, die anfangen, und das war bei mir damals auch so, dass man so unklar ist darüber, ja, was bin ich denn eigentlich wert? Was kann ich denn für ein Video verlangen, für einen Tag Dreh und einen Tag Schnitt und sowas? Und dann fängst du natürlich an zu googeln und dann kommt es natürlich darauf an, wo bist du und wie ist der Markt etc. Es ist schwierig am Anfang, seinen Preis zu bestimmen. Wie hast du damals deine Videos bepreist? Weißt du das noch? So deine allerersten Videos. Wenn jemand zu dir kam und sagt, hey Moritz, ich möchte ein Video haben, und du hast gesagt, ja, aber du zahlst dafür. Woher wusstest du, wie viel du dafür haben willst?
Also ganz früher immer so ein bisschen aus dem Stegreif gezogen. Ne? Da war ich mir immer noch nicht so klar. Da habe ich immer so ein bisschen abgewogen. So, ja, wie viel Geld hätte ich denn gerne für den Zeitaufwand, den ich da reinstecke? So. Ne? Das war dann immer meistens noch relativ wenig, obwohl ich dann auch teilweise relativ gute Ansätze schon hatte bei manchen. Aber wirklich Prinzip hatte ich da nicht hinter. Also das war dann wirklich immer so ein bisschen so mehr nach Lust und Laune als nach irgendeinem wirklichen Konzept oder sowas. Und da muss ich sagen, habe ich mich dann auch oft drunter handeln lassen. Also habe ich dann schon sehr realistische Preise gesagt und dann waren die Leute immer so, oh nee, es geht aber nicht. Ganz wichtiger Punkt, finde ich, der Preis ist nicht entscheidend essentiell. Wenn die Leute das wollen, das Produkt, und das Produkt gut ist, dann ist der Preis zweitrangig. Na, wenn Leute extrem handeln, dann ist es teilweise sowieso von Anfang an eine Red Flag, so ein bisschen mit denen zusammenzuarbeiten. Weil das immer schon so ein bisschen dafür steht, so, yo, die schätzen die Arbeit nicht ganz wert.
Ja, ich denke, Kunden, gerade auch wiederkehrende Kunden, die kommen zu dir, weil sie wissen, dass du einen guten Job machst und weil du eine nette Person bist oder weil sie dich sympathisch finden. Ich glaube, das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Und ich denke auch, dass das Geld, wie du das gerade gesagt hattest, im Vergleich zur Qualität eher zweitrangig ist für die Leute, die wirklich ein hochqualitatives Produkt haben wollen.
Das meinte ich damit auch eigentlich essentiell. Ja, also vor allem, wenn du mit Geschäftskunden zusammenarbeitest, dann ist auf jeden Fall sind ganz andere Punkte entscheidend, als dass der Preis ein bisschen zu hoch ist oder sowas. Na, solange der nicht utopisch ist, na klar. Na, aber solange der noch in einem realistischen Rahmen ist, sage ich mal so, sind 80 und 100 Euro Stundensatz kein großer Unterschied mehr. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht der Faktor, warum sie dann mit dir zusammenarbeiten wollen oder nicht. Grundsätzlich, Maxi, denkst du, dass Cold Outreach allgemein effektiv ist als Tool, um neue Kunden zu generieren?
Lass mich kurz überlegen. Es ist selten, dass ich einen Job bekommen habe, weil ich jemandem erzählt habe, dass ich Videos mache, vor allem, wenn ich die Person nicht kannte. Es ist oft so, dass die Leute sich das merken, aber dann später wiederkommen. Aber ich würde das vermutlich nicht empfehlen, um dir eine Base an Kunden aufzubauen. Ich glaube, dass andere Methoden, wie zum Beispiel jemandem kostenlos ein Video zu machen und dann empfohlen zu werden, deutlich effektiver sind als Cold Outreach. Aber das auch nur, weil meine Erfahrungen da nicht die besten sind. Vielleicht bin ich auch einfach kein guter Verkäufer.
Also ich habe ein bisschen bessere Erfahrungen damit gemacht. Ne? Habe persönlich sehr viele Cold Calls gemacht und sowas. Finde, das ist ein sehr, sehr unangenehmes Doing. Also das ist nicht sehr bestätigend, das ist nicht sehr rewarding. Das ist eigentlich sogar fast schon ein bisschen so ein Seelenzerfresser, weil du so viel negatives Feedback bekommst und auch sehr, sehr extremes negatives Feedback, weil die Leute es so gewöhnt sind, immer nur Scam angedreht zu bekommen, quasi über Telefon oder andere Kanäle. Und deswegen bin ich mittlerweile auch der Meinung, dass Cold Outreach allgemein vielleicht nicht der schlauste Weg ist. Also fern davon, weil ich meine, Grundgedanke, wenn du ein Produkt kaufen möchtest, geht der Verkäufer auf dich zu? Oder gehst du auf den Verkäufer zu?
Ja.
Weißt du?
Ja.
So essentiell, du brauchst ja Demand. Ne? Und deswegen glaube ich auch, deinen Ansatz gerade mit ein Gratis-Video machen, einen Namen bekommen, einfach irgendwie präsent sein, sogar Werbung schalten oder sowas, ist alles effektiver, als direkt auf die Leute zuzugehen, weil du schon von Anfang an in einer besseren Position auch auf einer Verhandlung stehst. Weil du nicht derjenige bist, der needy wirkt und zu den Leuten hinläuft, sondern du bist derjenige, zu dem man hingeht, weil man ein Video von ihm möchte. Dadurch bist du schon in einer viel besseren Position allgemein. Und deswegen glaube ich auch, dass so cool, wie das teilweise sein kann mit Cold Outreach, das einfach nicht worth it ist. Also so, außer du bist ein richtig krasser Vertriebler, dann ey, gib ihm. Aber ich finde es nicht so gut. Ne? Also ich mache es ja auch aktuell noch und merke da eigentlich jede Woche, die wir es tun, mehr, dass es nicht der perfekte Weg ist auf jeden Fall. Ne? Aber da muss man immer mal gucken, was sich da noch so ergibt und da die Erfahrung weiter sammeln, weil ich bin Videoproduzent und kein Verkäufer.
Was für mich sich als beste Möglichkeit herausgestellt hat, um weitere Aufträge zu bekommen, ist wirklich die Mundpropaganda. Die meisten meiner Kunden kamen durch Empfehlungen, die meisten meiner Jobs kamen durch Empfehlungen, dass jemand sagte, hey, ich kenne hier einen, der schneiden kann, ich kenne hier einen, der filmen kann. Oder, hey, ich habe hier jemanden, der hat ein Unternehmen, vielleicht bist du für den interessant, soll ich euch mal in Kontakt bringen und sowas. Da war wirklich die Erfolgsrate so viel höher als bei all den anderen, bei Social Media Präsenz etc. etc.
Und vor allem, wenn du das machst, musst du dich auch nicht in was Neues reinfuchsen. Du kannst einfach deine Arbeit machen, einfach gut machen. Und genau, deswegen würde ich auch einfach abschließend sagen, so Leute, ne, mach einfach deine Videos, mach das, was dir Spaß macht, such dir Kunden, die dir gefallen, arbeite mit den Leuten, die dir Spaß machen und der Rest wird von selber kommen, wenn du das gut machst. Und es wird sich rentieren. Ne? Also ich bin da wirklich von überzeugt, die Zeit, die du reinsteckst, die wirst du auch rausbekommen auf irgendeine Weise. Und deswegen nicht überdenken, nicht den ganzen Tag am Telefon hängen, sondern einfach geile Videos machen. Würdest du das unterschreiben?
Absolut. Und halt auch präsent sein. Einfach deine Arbeit teilen auf Social Media, auf deiner Website. Weißt du, ich habe noch nie, und ich wette, es geht sehr vielen Videografen so, noch nie einen Job durch meine Website bekommen. Aber wenn ich mir den Traffic angucke, die Leute sehen meine Website. Und stellt sich natürlich die Frage, brauche ich eine Website? Und da bin ich 100% der Meinung, ja, du brauchst sie, aber erwarte keine Kunden dadurch. Denn deine Website dient mehr oder weniger nur als Portfolio und vielleicht eine kleine Selbstvorstellung. Wer bin ich? Über mich, weißt du, diese Sektion, wo dann steht, ich bin der und der, ich mache das und das. Aber noch nie einen Kunden über die Website bekommen.
Ja, genau, deine Website ist Proof. Also deine Webseite beweist einfach nur, dass es dich gibt, dass du Erfahrung hast, dass du nicht irgendwie fake bist, kein Scammer bist, was auch immer. Mhm. Aber deine Webseite ist nicht das Tool, mit dem du jetzt plötzlich Leads generierst, essentiell. Du kommst, die Webseite sorgt in den Köpfen von deinen potenziellen Leads dafür, dass sie mehr Interesse an dir haben. Das auf jeden Fall. Aber sie ist halt eher ein passives Tool.
Genau, aber sie lässt sich halt natürlich auch seriöser wirken.
Ja.
Du Visitenkarten?
Nein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es digital viel besser funktioniert. Also wenn ich auf dem Handy der Leute bin, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass die mir schreiben. Weil eine Visitenkarte steckt man ein, verliert man und dann denkt man nie wieder dran. Sobald ich in deren Handy eingespeichert bin und so, dann das ist es einfach besser. Das ist, weil dann bist du wahrscheinlich sogar der Erste oder Zweite, den sie vielleicht sogar eingespeichert haben im Bereich Video. Und dann bist du theoretisch auch der Erste, an den sie denken, weil du der einzige Kontakt bist, der bei ihnen als Videograf eingespeichert ist.
Das ist clever. Das ist sehr clever. Da habe ich nie dran gedacht. Werde ich jetzt vermutlich auch so umsetzen.
Ja, ey, da bin ich auch irgendwie so drauf gekommen, einfach irgendwann, weil ich gemerkt habe, so wie ich selber mit Visitenkarten umgehe, und dass die irgendwie nie so viel Zweck hatten, wie einfach das Insta oder die Webseite von irgendwem zu bekommen.
Ja.
Und so verändern sich die Zeiten halt auch, ne?
Wollte gerade sagen, also, das ist wahrscheinlich einfach nicht mehr der zeitgemäß.
Es ist vor allem auch nicht die Branche. Weil, also ich, wenn du mit Privatpersonen arbeitest, mit Älteren, dann verstehe ich das auf jeden Fall. Ne? Aber jetzt so im Geschäftsbereich, auch mit Älteren, die haben alle, die müssen das Internet benutzen, die haben alle E-Mail, die haben alle ein Handy. So, das ist nicht mehr so wie früher. da funktioniert das so einfach besser. Ja, weil wir sind halt eine digitale Branche. Aber ich verstehe den Grundsatz. Also ich stelle mir auch manchmal die Frage, würden Visitkarten noch Sinn machen? Aber ich glaube, das wäre verschwendetes Geld.
Ja.
Ja, Maxi, hat mir Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir verabschieden uns bis nächste Woche wieder und bis dahin euch frohes Kreativsein und eine wunderschöne Osterzeit.
Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Lass uns vielleicht nochmal unsere Zuhörer aufrufen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine nette Bewertung. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, in diesem Sinne, Moritz, hat mich sehr gefreut auch und bis nächste Woche.